Ich hoffe, ihr seid jetzt auch wach mit dem Musikstück. Finde ich, war das nochmal gut zum Aufwecken. Wer noch nicht so richtig wach war, ist es jetzt hoffentlich geworden. Guten Morgen. Ich grüße euch zum Gottesdienst heute. Schon fast Ende September. Der Herbst naht, aber ich freue mich, dass das Wetter auch nochmal richtig schön geworden ist. Und ich habe einen Vers für uns am Anfang des Gottesdienstes, und zwar der Wochenvers aus den Losungen. Der steht in 2. Timotheus. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ich finde, in dem Satz steckt eine ganze Menge drin. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, wusste ich irgendwie gar nichts damit anzufangen. Ich lese nochmal. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Also für mich heißt das so viel wie, Jesus ist stärker als alles, was wir uns vorstellen können, stärker als sogar der Tod. Und das ist ja, der Tod an sich oder alles, was nicht so lebenserhaltend ist, alles, was krank macht, was einen kaputt macht, da ist Jesus stärker. Und Gott hat das Leben, Jesus hat das Leben gebracht, er ist auf die Erde gekommen und hat uns gezeigt, wie das Leben aussehen kann. Das finde ich gut, dass das so am Anfang vom Gottesdienst steht, dass wir uns darauf ausrichten können, und ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir hier zusammen sein können, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du das Leben gebracht hast. Ich danke dir für die Momente in meinem Leben und in unserem Leben, wo wir das schon erlebt haben. Und ich wünsche mir, dass der heutige Vormittag auch unter dem Leben steht, unter dem Zeichen des Lebens, dass du uns nahe kommen willst, dass du uns zeigen willst, wer du bist und dass du ein großer, starker Gott bist. Rede du zu uns, sei du hier mitten unter uns. Amen. Wir singen jetzt noch ein gemeinsames Lied. Das ist schon ein etwas älteres Lied, aber ich hoffe, ihr könnt damit trotzdem was anfangen. Ich singe dir mit Herz und Mund. Heute soll es um das Thema Berufung gehen. Ich weiß nicht, was euch da so als erstes einfällt. Die Frage ist ja, was ist das überhaupt oder wozu kann man berufen sein? Was mir zuerst einfällt, ist ein Film, und zwar der Film Sister Act. Das ist der Film, wo Whoopi Goldberg die Hauptrolle spielt. Und sie wird dann von der Polizei in Schutz genommen, weil sie von Verbrechern gejagt wird und kommt dann in ein Kloster, weil das soll ja der beste Schutz sein. Und sie kommt dann als verkleidete Nonne dahin, und beim Kennenlernen mit den Schwestern wird sie dann gefragt: Schwester, wann hat dich der Ruf erreicht? Der Ruf? Der Ruf? Der Ruf? Welcher Ruf? Ach, der Ruf! Und dann stammelt sie sich irgendwas zusammen, weil sie hat ja nie den Ruf gehört. Sie ist halt irgendwie da so gelandet, aber durfte sich nicht verraten. Das ist so eine Szene, die ich sehr lustig finde, und deswegen fällt mir die mal ein bei dem Wort Berufung oder wozu bin ich berufen? Was ist der Ruf? Sie hat ja da ein geistliches Amt bekleidet und auch ihre Mitschwestern, und wer ein geistliches, wichtiges Amt oder auch andere Ämter, es müssen keine geistlichen Ämter sein, die Leute werden oft berufen. Damit ist ja auch eine hohe Verantwortung verbunden. Und dann ist das schon ganz gut, wenn man nicht nur irgendwie so seinen Job macht, sondern auch berufen ist. Da kann man sich dann rückversichern, dass man auch an der richtigen Stelle ist. Und wenn es mal nicht so läuft, dann weiß man trotzdem, hier bin ich richtig. Volker zum Beispiel, würde ich sagen, der ist zum Pastor berufen. Ich weiß nicht, wozu ihr so berufen seid, aber Das ist genau auch die Frage, wozu ist denn Otto Normalchrist berufen? Ja, wozu bin ich eigentlich berufen? Was soll ich hier eigentlich machen? Also meine Erfahrung ist, dass sich Leute oft davor drücken, irgendwie einer Berufung nachzugehen, weil sie nicht so genau wissen, wozu bin ich jetzt eigentlich berufen und naja, es könnte ja irgendwie falsch sein, was ich mache und dann mache ich lieber gar nichts. Also meine eigene Erfahrung ist auch die, dass ich irgendwie nie so einen richtigen Ruf gehört habe, aber ich glaube, dass ich schon vielen Berufungen nachgekommen bin. Ich habe sogar schon hauptamtlich in der Gemeinde gearbeitet, aber wenn mich da irgendwelche Schwestern gefragt hätten, wann hat dich der Ruf erreicht, dann wäre ich genauso ins Stottern gekommen, glaube ich. Also bei mir war das immer eher so, naja, ja, die Aufgabe war da, irgendwie kam das an mich herangetragen und ich dachte so, ja, das passt doch irgendwie zu mir, das kann ich. Und andere Leute haben auch gesagt, ja, das ist gut, mach das mal. Das konnten größere oder kleinere Aufgaben sein oder Ämter. Und dann habe ich das gemacht und meistens hat sich dann darin auch bestätigt, dass das das Richtige war. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit bei dem Ganzen. Man weiß manchmal nicht so ganz genau. Manchmal ist es ganz klar, aber manchmal ist es auch ein bisschen schwieriger. Ja, wozu sind wir als Christen berufen? In der Bibel stehen da ganz viele Sachen zu. Ich denke, da wird in der Predigt gleich auch noch was zu kommen. Das will ich jetzt gar nicht alles verraten. Da geht es nämlich um einen Mann, der berufen worden ist. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie das so war und was daraus geworden ist. Aber die Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen. Genau, was macht ihr denn Schönes?
Wir hören von einem sehr alten Mann einen Ruf von jeder Menge Holz.
Holz? Aha, ja, dann bin ich mal gespannt, von euch näher zu hören. Viel Spaß. Die Erwachsenen dürfen hier bleiben, auch wenn jetzt 2/3 der Leute den Raum verlässt. Ja, wir singen jetzt noch gemeinsam ein Lied und dazwischen werde ich noch einen Psalm vorlesen, den Psalm 96. Ich denke, das kann uns nochmal so auf Gott hinführen und uns auf ihn ausrichten. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn. Ihr Bewohner der ganzen Erde, singt dem Herrn, dankt eurem Gott. Verkündet Tag für Tag, wie gern er hilft. Erzählt allen Menschen von seiner Herrlichkeit, berichtet allen Völkern von seinen großen Taten. Der Herr ist mächtig, groß ist sein Ruhm, mehr als alle Götter ist er zu fürchten. Die Götter der Völker sind nur tote Götzen, der Herr aber hat den Himmel geschaffen. Macht und Hoheit umgeben ihn, Pracht und Herrlichkeit erfüllen seinen Tempel. Auf zu ihm, ihr Völker, erweist dem Herrn Ehre, unterwerft euch seiner Macht. Erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht, bringt Opfergaben in seinen Tempel. Werft euch vor ihm nieder, wenn er in seiner Heiligkeit erscheint. Die ganze Welt soll vor ihm erzittern. Sagt es allen Menschen, der Herr ist König, die Erde ist fest gegründet. Sie stürzt nicht zusammen. Der Herr wird alle Völker regieren und ihnen gerechtes Urteil sprechen. Der Himmel soll sich freuen, die Erde soll jauchzen. Das Meer soll tosen mit allem, was darin lebt. Der Ackerboden soll fröhlich sein, samt allem, was darauf wächst. Alle Bäume im Wald sollen jubeln, Denn der Herr kommt. Er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter, unbestechlicher Richter.
Es gab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das ist die Berufungsgeschichte von Simon, der bereits in diesem Text einmal Simon Petrus genannt wird, gegen Ende. Eine schöne, eindrückliche Berufungsgeschichte. Was am Anfang steht, ist eine ganz normale morgendliche Szene, die im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 11 überliefert wird. Es ist der See Genezareth, es scheint am frühen Morgen zu sein, die Fischer waren wie immer des Nachts draußen mit ihren Netzen, haben diesmal aber Pech gehabt, man macht sauber, Jesus kommt, Menschen sind da und Jesus will predigen. Das Problem am See Genezareth ist, dass es alles leicht abschüssig ist, es ist dort nicht so einfach einen vernünftigen Platz zu finden, wo man, wenn viele Menschen da sind, gut reden kann, weil immer einige einen nicht sehen, nicht hören können. Und die Idee, die er hat, ist naheliegend, mit dem Boot aufs Wasser zu fahren und dort auf dem Wasser aus dem Boot heraus zu predigen. Ein Boot ist da, Simon gehört es, er wird gebeten, mit ihm rauszufahren und es wird gepredigt. Nun hört man ja vieles über Simon Petrus und auch manches davon, das klingt dann eher so, als sei er doch ein sehr schlichter, einfacher Mann gewesen, der als kleiner Fischer am See Genezareth tätig ist. Nur als Hinweis, neuere Forschungen machen deutlich, dass das nicht stimmt. Simon Petrus ist Mittelständler, Selbstständiger in einer eigenen Firma und die Firma läuft ziemlich gut. In der Firma wird übrigens nicht nur Aramäisch gesprochen, sondern auch Griechisch und Lateinisch. Denn seine Firma hat Geschäftsbeziehungen bis nach Jerusalem, bis nach Rom, bis nach Griechenland. Denn der Fisch aus dem See Genezareth ist eine Delikatesse. Und es finden sich dann auch später in großen lateinischen Werken Rezepte, Kochrezepte, wo eindeutig als Zutat empfohlen wird, Fisch, getrockneten Fisch aus dem See Genezareth zu benutzen. Fisch, der unter anderem von Simon, später Simon Petrus, geliefert wird. Und das war nicht nur ein kleiner Familienbetrieb, denn es wird deutlich, auch in den Angaben, die wir im Neuen Testament haben, dass er einfach als mittelständischer Unternehmer auch eine Reihe von Angestellten hatte, die bei ihm gearbeitet haben. Dass viele von denen aus der Gegend kamen, bevorzugt auch aus der eigenen Verwandtschaft, das war damals wie heute eher sinnvoll. Aber auf jeden Fall ist Simon ein Selbstständiger mit großem Betrieb und damit auch großer Verantwortung in einem Bereich, der wunderbar funktioniert. In diesen Jahren, auch in denen Jesus predigt, ist es eine wirtschaftlich hervorragende Situation. Das wird auch aus Schriften deutlich, die man in Rom gefunden hat. Die Exporte waren gewaltig. Es waren gar nicht genug Fische im See, um den Bedarf zu befriedigen. Und genau das ist auch ein Problem, das Simon zu diesen Zeiten hat, dass der See Genezareth nämlich aufgrund der guten Ertragslage so überfischt ist, dass es leider auch dazu kommen kann, dass man eine ganze Nacht fischt mit zwei Schiffen und nichts fängt. So sind sie morgens dabei und gucken, dass die Netze wieder sauber werden für die nächste Nacht. Als Jesus kommt und ihn bittet, lass mich dein Boot benutzen, fahr mich ein bisschen heraus, von dort aus will ich predigen. Und ich weiß nicht, wie es Simon gegangen ist, aber vermutlich hat er auch gedacht, na gut, es ist vermutlich ein Rabbi, da kann man nicht schlecht sagen, nee, du, ich habe jetzt hier selber zu tun, kümmere dich um dein Kram und ich mich um mein. Eine gewisse Achtung hatte Simon bereits vor Jesus. Warum und wieso, wissen wir nicht und erfahren wir auch nicht. Sie fahren hinaus. Ein paar Meter, vielleicht 20, 30 Meter auf den See, das reicht. Nun können alle sich im Halbkreis am Ufer postieren und können gut hören. Und über das Wasser wird die Stimme, wird der Schall gut übertragen. Und dann heißt es nur ganz banal, als er aufgehört hatte zu reden. Irgendwann war die Predigt, die Rede zu Ende. Und sagt zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fangen aus. Der Mann hat voll die Ahnung. Simon ist der Fischer. Simon ist der lizenzierte Fischer. Simon weiß, wo man Fisch fängt und wo nicht. Und es gibt eine ganz banale Grundregel, die eigentlich jeder Fischer kennt. Im tiefen Wasser fängst du keine Fische. Da gibt es nämlich keine. Kein Fisch dieser Welt hat ein Interesse, einfach nur im tiefen Wasser zu schwimmen. Fische, die fangen wir in diesen Übergangszonen vom tiefen zum Flachwasser. In den Zonen, wo noch viele auch Lebensteile drin sind, also kleine Würmer, Maden, was auch immer, kleine Lebewesen, die nur im flachen Wasser zu finden sind, die im tiefen Wasser gar keine Chance mehr haben zu überleben. Da ist tot. Unter 15 Meter, 20 Meter findet sich nichts mehr. Und nun sagt Jesus nun ausgerechnet zu Simon, fahr da raus, wo das wirklich richtig tief ist. Und dort werf deine Netze aus. Mal gut, tageszeitmäßig hätte es vielleicht noch eine Restchance, weil sich die großen Fische zumindest tagsüber ins etwas tiefere Wasser verziehen und dann erst nachts wieder Richtung Ufer schwimmen. Von daher wäre das vielleicht eine Variante. Ich würde gerne wissen, wie Simon es erlebt hat, wie Simon gedacht hat, als er von Jesus diesen Auftrag bekommt, ins tiefe Wasser seine Netze zu werfen. Ich vermute, dass er sehr, sehr skeptisch war. Weil seine ganze Erfahrung macht deutlich, dass das nicht funktioniert. Seine ganze Erfahrung als Fischer ist eindeutig, dass das ein frommer Wunsch ist, mitten am Tag im tiefen Wasser viele Fische zu fangen. Er tut's. Aber Simon hat noch einen kleinen Einwand, den er nennen muss. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber, nun könnte man ja sagen, aber nun sagst du, sollen wir etwas tun, was eigentlich Irrsinn ist. Aber genau das passiert nicht. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin, weil du es gesagt hast, will ich die Netze auswerfen. Sie tun es und fangen eine große Menge Fische. Ihre Netze begannen zu reißen. Das ist ja der Traum und der Albtraum vermutlich eines jeden Fischers. Ne? Der Traum, ein pralles Netz hochzuziehen und man merkt, voller, denn ich es je erlebt habe. Und dann wird aus dem Traum sofort der Albtraum. Knirsch, knack, Kurz bevor ich sie im Boot habe, muss ich damit rechnen, all diese Pracht wieder loslassen zu müssen. Ich kenne das vom Angeln. Wenn man so einen richtig dicken, fetten Fisch an der Angel hat und richtig glücklich ist und direkt kurz vor dem Ufer ist der Fisch weg. Jetzt ist in einem Angelsee an einem Tag 5-mal mit großen Forellen passiert. 5-mal sah ich Fische dieser Größe. Ihr kennt ja den Gag, wie es funktioniert. Ne? Wie groß war der Fisch wirklich? Man achtet immer auf die linke Hand. Die beiden Finger sind die Ehrlichkeitsskala. Aber es waren richtig dicke, fette, große Fische. Und 10 Meter neben mir war ein Mann, der zog genau solche einfach raus. Nacheinander. 5, 6, 7, 12, 14. Ich hatte 5 an der Angel, alle 5 wieder verloren. Das ist bitter. Simon hat Glück. Er hat nämlich seine Kollegen noch, die auch am Ufer sind, die mitbekommen, dass irgendetwas Großartiges geschieht, schafft es ihnen auch zu winken, immer als Hinweis, sie sind ja angeblich mitten auf dem See in einer tiefen Stelle. Das heißt, man muss auch schon gute Augen haben und Handys gab es damals noch nicht, um den Kontakt aufzubauen, aber es hat geklappt. Sie kommen. Sie kommen und sie kriegen die Fische ins Boot. So viele Fische, dass sie selber mit den Booten fast untergehen. Das ist dann der Augenblick, wo es einen Fischer niederhaut, wo es einen Fischer niederstreckt. Simon hat Erfahrung und er weiß, dass es sowas eigentlich nicht geben kann. Er weiß, dass es sowas noch nicht gegeben hat, dass er noch nie so etwas erlebt hat und noch nie davon gehört hätte, dass Menschen an einem Tag, mitten am Tag, im tiefen Wasser eine solche Menge Fische an Bord holen, dass die Boote fast untergehen. Petrus wirft sich Jesus zu Füßen. Ganz liegt er am Boden, ganz, der Länge nach. Er kniet nicht, er liegt. Und er spricht ihn an mit Kyrios. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann der Hinweis, dass ein Schrecken die Jünger und ihn erfasst hat. Ein Schrecken, ich habe geguckt, wie man das Wort übersetzen sollte, das nur bei Lukas auftaucht, Tambos. Im Griechischen und im Deutschen Schrecken, Furcht. Interessant fand ich die englische Variante, denn wenn wir das Lied Amazing Grace hören, ist Amazing genau die Übersetzung für Schrecken und Furcht. Denn Amazing kam über sie, über die Menschen dort in dem Boot und über den Fang, den sie miteinander getan hatten. Jesus spricht zu Simon: Fürchte dich nicht. Habe keine Angst. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und es ist ganz interessant, wenn man die Leute fragt, die diesen Text mal gehört haben, wie der Satz lautet, dann kommt in 9 von 10 Fällen die Antwort: Von nun an wirst du Menschen fischen. Steht hier aber nicht. Hier steht Menschen fangen. Warum? Das ist relativ klar auszumachen, wenn ein Fisch gefischt ist. Ist er tot. Die, die Jesus fischen will oder fangen will, sollen nicht tot sein, sondern leben. Und von daher macht es auch Sinn, wenn man es dann auch richtig übersetzt, so wie es im Text auch steht, Menschen fangen. Das heißt, Simon bekommt an diesem Tag, nach diesem wunderbaren Ereignis, eine ganz klare, deutliche Berufung. Menschenfänger. Nicht Fische, Fischer, sondern Menschenfänger. Wirst du sein. Und übrigens auch ganz freundlich, banal, nicht die Einladung, willst du mal drüber nachdenken, ob du mal Lust hättest, mal zu gucken, ob du als Mittelständler mal eine neue Erfahrung machst und mal so ein Training on the Job 3 Jahre mit mir machst, um mal was ganz anderes kennenzulernen. Nee, all davon ist nicht die Rede, sondern einfach der Hinweis, das ist jetzt so. Ab jetzt wird das so sein. Das ist keine Rede, keine Überrede, keine Einladung, sondern einfach der Hinweis, dass es jetzt so ist. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Petrus hatte eine Schwiegermutter. Die wird gnädigerweise sogar noch von Jesus geheilt. Spätestens der Gedanke an die Schwiegermutter würde mir die Frage stellen, wie die das wohl fand, als sie mitbekommen hat, weil irgendwelche Leute sagten, dass der Simon den Jesus an Bord hatte und hinterher er mit allen Arbeitern von dann gegangen ist. Ein mittelständischer Betrieb lebt von einer gewissen Kontinuität, wenn mich nicht alles täuscht. Und selbst wenn es so freundlich sein sollte, dass der Simon diese Berufung annimmt, die Jesus ihm ausspricht, wäre es doch mit Sicherheit nett, wenn es einen geregelten Übergang gibt. wenn man mit seinen Leuten, mit seiner Familie redet und sagt, passt mal auf, ich habe da eine ganz dringende Berufung, da kann ich nicht Nein sagen, das muss ich tun. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir die Sachen ordnen. Eins nach dem anderen. Schließlich haben wir doch eine gewisse Verantwortung. Von alledem berichtet der Text nichts. Sie bringen freundlicherweise noch die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Drei Leute. Und damit eigentlich eine ganze Bootsmannschaft, die man fürs Fischen braucht. Komplett führungslos. Der Chef von der Firma ist weg. Aus. Geht. Miriam wollte was hören zum Thema Berufung. Und wies in ihrer Mail vorher darauf hin, dass viele Christen beklagen, dass sie sich nicht berufen fühlen. Gott habe sie scheinbar vergessen und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und dass hauptamtliche Berufene dann ja so eher die wirklich Berufenen sind. Und weil die Berufung im Alltag immer neu entdeckt werden muss, würde sie gerne dieses Thema haben. Ich muss zugeben, eine solche Berufungsgeschichte, wie wir sie hier bei Simon haben, ist ziemlich einmalig und ziemlich bombastisch. Ich meine, davon kann man auch später noch erzählen, nach dem Motto, Leute, ich hatte doch keine andere Wahl. Es ist ja nicht so, dass ich überlegt habe, ich möchte jetzt gerne mal meinen Job aufgeben und ich möchte jetzt gerne mal was total anderes machen, sondern es war eindeutig, er kam, er rief mich, wir gingen aufs Wasser, er hat ein Wunder getan, was absolut allen Beteiligten auch als Wunder klar erscheinen muss. Und übrigens freundlicherweise damit nochmal Einnahmen generiert, die über Monate gereicht haben, um die Firma am Leben zu halten. Das heißt also, dieses Wunder war auch monetär sehr sinnvoll und hilfreich und war doch auch eine gute Begründung, warum er dann sofort mit der Bootsmannschaft Jesus nachgefolgt ist. Das nenne ich doch eine 1A-Berufung, oder? Nach dem Motto, hätte ich anders reagieren können? Wer von uns hat sowas schon, wenn es um das Thema Berufung geht? Ich habe vor Jahren mal erzählt, als ich mich dann am theologischen Seminar beworben habe, 1984, hatte ich dann auch die Freude, bei einem Auswahlverfahren dabei zu sein. Damals wurde noch sehr, sehr gesiebt, wer wie überhaupt also jemals in den Umstand kommen könnte, Pastor des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden zu werden. Das hat sich mittlerweile etwas verändert. Aber damals musste man eine zweitägige Anhörung erleiden, muss man schon fast sagen. Wir wurden auf wirklich Herz und Nieren geprüft. Und das war manchmal auch richtig anstrengend. Ich hatte ein gewisses Problem mit meiner Berufung, die auch ganz ausdrücklich erfragt wurde, weil ich konnte zu meiner Berufung ungefähr so viel sagen, dass ich irgendwann festgestellt hätte, als ich mich bekehrt hatte, dass das für mein Leben die beeindruckendste Erfahrung meines Lebens war, dass ich richtig gerne Bibelstunden gemacht habe, Hausbibelkreise geleitet habe, Schülergebetskreis gemacht habe, dass ich auch predigen durfte in meiner Gemeinde und die das ganz gut fanden und ich das jetzt gerne hauptberuflich machen wollte. Und auch gesagt habe, lieber Gott, wenn du das nicht willst, dann bitte bring mir große Steine in den Weg. Das war meine Berufungsgeschichte. Die habe ich dann auch erzählt und dachte mir, gut, es ist nun mal so, wie es ist. Und dann kam ein anderer Möchte-Pastor, der auch Theologie studieren wollte, und erzählte von seiner Fußballkarriere bei Bayern München und dass er in der Jugendmannschaft auf Platz 1 gesetzt war und dass klar war, auch durch sein Training und die ganzen Geschichten, dass es nur noch eine Frage von 3 bis 4 Jahren sei und er würde ganz klar in der Bundesliga für Bayern München in der Truppe spielen, in der einfach nur 11 Leute Platz haben. Und war völlig klar, das war der klare Weg, eindeutig, perfekt, bestens, toller Mann, toller Spieler. Und dann hat ihn Gott gerufen. Und er wollte nicht vom Fußballplatz runter. Und Gott musste ihn vom Fußballplatz holen. Immer und immer wieder musste Gott ihn rufen. Und ich saß daneben und dachte, ja, klingt besser als meine Geschichte. Ne? Viel, viel dramatischer, viel eindrücklicher. Hat mich sehr beeindruckt. Aber nicht wirklich gefreut. Und ich dachte damals, war mir fast ein bisschen zu dick. Da dachte ich mir, auch so im Stillen, muss Gott eigentlich Menschen immer so berufen? Muss man, wenn man berufen wird, immer Dinge tun, die man eigentlich nicht wollte? Muss sich mit Händen und Füßen wehren, bis Gott einen dann doch wegholt und überzeugt? Und interessanterweise haben vier von den Leuten, die dann auch berufen wurden, also für das Studium, solche Geschichten in meiner Gruppe erzählt. 4 von 6. Ich solidarisierte dann mich mit dem anderen, der auch einfach nur gerne Theologie studieren wollte und gerne Pastor sein wollte. Was blieb mir anderes über? Aber es war ein interessantes Nachdenken, wie Berufung funktioniert oder wie es funktionieren muss. Und ich finde es immer toll, wenn Leute so richtig eindrückliche Geschichten zu erzählen haben. Wirklich beeindruckend. Und wenn das vielleicht 1% der Christen sind, die solche Geschichten zu erzählen haben, finde ich das eine ziemlich hohe Zahl. Und wenn 99% der Christen keine solche eindrückliche und nachdrückliche Berufung ihr eigen nennen können, bin ich dennoch zutiefst davon überzeugt, dass auch sie berufen sind. Und wir gerne dazu neigen, zu diesen großartigen Geschichten zu gucken, die wir dann auch als echte Berufung akzeptieren, und wir bei den kleinen, entscheidenden Berufungen, die Gott ausspricht, vielleicht gar nicht richtig hinhören oder sie gar nicht richtig ernst nehmen. Was ich spannend finde als Vater ist, wenn ich meinen Kindern einen Arbeitsauftrag gebe. Wenn ich sage, Lukas, du isst erst zu Ende, dann stehst du auf. Und im nächsten Augenblick steht er auf und geht weg. Der Ruf wird von mir dann etwas lauter und klarer. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Als nächste Eskalationsstufe wird meine Stimme sehr laut und ich sehe zu, dass ich mit der flachen Hand einmal kräftig auf den Tisch haue, weil das führt zu einem gewissen Erschrecken. Und spätestens dieses Erschrecken führt dazu, dass er die Ernsthaftigkeit der Situation begreift und dann in der Regel an den Tisch zurückgeht. Manchmal wünsche ich mir beim Thema Berufung, dass Gott so mit uns umgehen würde. Und wir würden uns wundern, wie oft der Tisch scheppert, wenn wir Gott so erleben würden. Wir würden uns wundern, wie oft es in unserem Leben scheppern würde. Und wir das Problem haben, dass wir oft überhaupt nicht zuhören. Dass wir zwar über Berufung nachdenken, auch gerne uns vorstellen könnten, berufen zu werden, aber dass zum Berufen werden auch dazu gehört, dass jemand ruft und dass jemand hört, wenn gerufen wird. Und nur wenn ich ein Hörender bin, nur wenn ich offen bin dafür, wird Gottes Stimme überhaupt an mein Ohr dringen können. Und ich glaube, da haben wir ein fettes Problem als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu Christi. Ich fand es ganz spannend mit dem Thema, ich wusste ja nun etwas mehr bereits, worum es heute gehen würde, als ich hier hineinkam. Ich fand das sehr spannend, als heute das erste Mal eine Einladung bestand, Bilder zu sehen, Musik zu hören und dabei auch einen Text zu lesen, der dort an der Leinwand zu lesen war. Ich fand das sehr spannend in der Frage, wie werden die, die hier sind, darauf reagieren? Und was ich erlebt habe, ist, dass der größere Teil überhaupt nicht reagiert hat. Es wurde so fröhlich weiter geredet, so fröhlich weiter erzählt, dass die Aufmerksamkeit dieser Tafel mit den Bildern und der Musik im Hintergrund, die eindeutig, finde ich, eine Einladung aussprach, zur Stille zu kommen. Mir jedenfalls ging es so. Ich habe es genossen. Aber der größere Teil der Teilnehmer eigentlich eher das gemacht hat, was wir so machen, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Wir ratschen. Wir erzählen, wir quatschen und haben uns auch daran gewöhnt, dass wir gerne ein paar Minuten zu spät anfangen. Ich frage mich dann manchmal auch als Pastor selber, wie kann es überhaupt gelingen, wenn wir mit einer solchen Haltung in den Gottesdienst kommen, dass Gott zu uns reden kann? Wie kann es gelingen? Wie müsste Gott sich denn überhaupt anstellen, um am Geratsche, das wir vor und nach dem Gottesdienst so haben, überhaupt noch an unser Ohr und unsere Sinne zu dringen? Was müsste er tun? Müsste er mal so richtig auf den Tisch hauen? Damit wir überhaupt einmal innehalten und kapieren, hallo, es ist Gottesdienst. Wisst ihr eigentlich noch, was dieses Wort bedeuten könnte? Oder ist es einfach soziales Gruppenverhalten, das ihr einübt mit einem religiösen Sprecher, der eine Rede redet und auch dazu werden Lieder abgesungen und auch ein Gebet gesprochen und dann sind wir wieder für uns und bei uns? Wenn er reden will, muss es Menschen geben, die hören. Menschen geben, die mit ihren Sinnen offen sind für den einen, der redet. Und ich weiß manchmal nicht, ob uns das bewusst ist, ob uns das ausreichend bewusst ist. Wenn uns jemand auf dem Weg hier in der Gemeinde, auf dem Hof oder hier in einem Raum entgegenkommt und sich uns entgegenstellt, dann haben wir in der Regel die Erwartung und die Vermutung, dass diese Person jetzt mit uns reden möchte. Wo aber geschieht dies mit Gott? Wo machen wir uns auf den Weg, wenn wir auf diesen Hof kommen, wenn wir in diesen Raum kommen? Auf den Weg, auf dem uns Gott begegnen kann, um mit uns zu reden. Wo, wenn wir aus diesem Raum rausgehen und wieder in das hineingehen, was wir vielleicht Alltag nennen, haben wir einen Raum, einen Ort, eine Offenheit dafür, dass Gott uns überhaupt begegnen kann und mit uns reden kann. Eine Berufung setzt zwingend voraus, dass jemand hörwillig ist. Und ich muss einfach sagen, ich weiß nicht, ob wir das wirklich begriffen haben. Ich weiß nicht, ob wir mit dieser Haltung leben. Das wird jeder Einzelne für sich klären müssen. Aber ich kann nur so viel sagen, jede Berufung fing damit an, dass ein Mensch in der Lage war zu hören. Dass er in der Lage war, Gottes Stimme zu hören. Wir haben heute das erste Mal eine Videoeinspielung gehabt mit Musik von Ludovici Einaudi. Ein Mann, der eine so wunderbare Art hat, ein Klavier zu spielen, dass es einfach ein tiefes Hören bringen kann, das möglich ist. Ich jedenfalls habe es so erlebt, viele Male. Bilder, die einladen, einfach anzukommen. Und auch Texte, die mich erinnern, dass Gott gegenwärtig sein will. Dass Gott gegenwärtig ist. Wir würden gerne als Experiment das mal über ein paar Wochen ausprobieren. Vor dem Gottesdienst eine andere Atmosphäre zu schaffen, als die, die wir kennen. Eine Atmosphäre, die zwar sehr gemütlich ist unter uns, die ich auch sehr schätze bislang. Nicht, dass ich da etwas dagegen hätte. Aber eine Atmosphäre, die so gar nicht als Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott hinarbeitet. Eine Atmosphäre, wo wir ganz bei uns sind, aber vielleicht gar nicht so richtig bei Gott. Eine Einladung also damit, in den nächsten Wochen einmal zu sehen, was passiert, wenn wir nicht um 11 ankommen und um 2 nach 11 uns einen Platz suchen, sondern bereits um 5 vor 11 auf unserem Stuhl sitzen und uns 5 Minuten schenken lassen, in denen wir ankommen. In denen wir uns in unsere Seele öffnen, in der Gewissheit der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wenn wir das tun, es muss übrigens nicht dann um 5 vor 11 im Gottesdienst sein. Das kann auch zu Hause sein, das kann auch anderswo sein. Aber wenn wir das tun, wenn wir uns ganz bewusst einlassen auf die Gegenwart des lebendigen Gottes, werden wir manchmal mehr hören, als uns lieb ist. Manchmal mehr erfahren, als wir geahnt hätten. Manchmal mehr herausgefordert, vielleicht Dinge zu verändern, an denen wir gerne verweilen würden, weil wir denken, dass sie so wichtig oder so richtig sind für unser Leben. 1% von Berufungen, war meine These, ist spektakulär. Der allergrößte Teil geschieht einfach in, mit und unter. Und ein wunderschönes Beispiel für eine Berufung habe ich selber 1983 erlebt, als Hörender, nicht eine eigene Berufung, sondern eine Frau aus meiner Heimatgemeinde erzählte mir die Geschichte, wie sie berufen wurde, als Missionarin nach Afrika zu gehen. Und das war so wunderschön, dass ich dachte, da möchte ich was von lernen. Sie erzählte von einem Gottesdienst, den sie besucht hat in der Gemeinde Bremerhaven. Der Pastor sprach über die Mission. Und er sagte, dass Menschen auch heute noch in die Mission berufen werden von Gott. Und dass dort in Kamerun und anderswo Arbeitsfelder sind, die dringend Missionare brauchen. Männer und Frauen, die dort bereit sind, medizinische Versorgung zu gewährleisten, aufzubauen und gleichzeitig Gemeindebau zu betreiben. Und hinterher war sie ganz verwirrt und merkte irgendwie so, das Thema sprach sie an. Und ging dann nach dem Gottesdienst, der Pastor war noch im Raum, sie war die Einzige, die noch dann im Raum war mit dem Pastor, ging sie zu dem Pastor hin und sagte, ja, das Thema hat mich interessiert, aber das ist doch noch keine Berufung. Wie könnte ich denn wissen, dass das eine Berufung ist? Der Pastor schaute sie an, lächelte sie dann an und sagte, guck mal, alle anderen sind gegangen. Du alleine bist noch hier. Du alleine stellst sie noch diese Frage. Was brauchst du mehr, um das als Berufung für dich anzunehmen? Fand ich toll. Sie ist dann ein halbes Jahr später nach Kamerun gegangen und hat dort 6 Jahre, glaube ich, oder 8 Jahre als Missionarin gearbeitet. Und hat eine der bedeutsamsten Abschnitte ihres Lebens dort in Kamerun erlebt. Eine prägende Zeit. Ich fand das beeindruckend, weil wir natürlich dazu neigen, immer zu dem Großartigen hinzuschauen, zu dem Wunderbaren, zu dem Beeindruckenden. Und wir vielleicht manchmal einfach auch dann die Einladung annehmen müssen, die leisen Töne zu hören, und auch der inneren Stimme, die zu uns gehört, vielleicht eher zu folgen als zu spät. Miriam hat vorhin gesagt, dass sie an bestimmten Stellen einfach merkt, oh ja, das kann sie, das entspricht ihr, das kann sie. Und sie hat das dann getan. Es braucht nicht mehr als vielleicht einfach diese Erfahrung, ich mache mich auf den Weg, ich probiere mich aus. Es braucht manchmal nicht mehr als die Bereitschaft, auch sich auf den Weg zu machen, sich einzubringen und auf dem Weg zu erleben, wie Gott etwas bestätigt. Oder auch uns dann vielleicht den kleinen Hinweis gibt, vielen Dank, das war eine gute Idee, probier mal was anderes. Was übrigens in der Gemeinde sehr schmerzlich sein kann, wenn Leute den Eindruck haben, sie sind berufen, machen eine Aufgabe und alle anderen fragen sich, wie es sein kann, dass Gott diese Person beruft, aber keiner die Berufung erkennen kann. Das passiert manchmal und ist dann auch sehr schmerzhaft, Leuten vielleicht deutlich zu machen, dass nicht Gott sie berufen hat und die Gemeinde es einfach nicht nachvollziehen kann. Denn das gehört auch dazu. Und wer an der Stelle wissen will, wie Berufung funktioniert, hat immer die Chance, andere Menschen zu fragen, die als Christen in einer Position sind, dass man sie annehmen und ernst nehmen kann mit ihrem Kontakt zu Gott. Dann kann ich hingehen und fragen und kann ich sagen, wie siehst du meine Berufung für diese Aufgabe? Und wenn dann gar keiner sich findet, der das bestätigen kann, sollte mich das vielleicht nachdenklich machen. Und wenn ich dann vielleicht auch selber merke, ich habe nur die Leute gefragt, von denen ich ohnehin weiß, dass sie genauso denken wie ich, auch dann sollte ich vielleicht nachdenklich werden. Aber wenn Menschen verschiedener Art mir meine Berufung zusprechen, die ich selber vielleicht spüre oder erlebe, dann sollte ich den Weg auch gehen. Und das Wunderbare ist, wenn ich eine Berufung annehmen kann, übrigens die Berufung kann sehr klar umgrenzt sein. Die Berufung kann zum Beispiel sein, du bist gesandt für die nächsten 6 Monate an den größten Elendsort dieser Welt. Das ist die Küche der Bethania-Gemeinde. Um dort dafür Sorge zu tragen, dass dieser Ort ein besserer wird. Ich weiß, so eine Berufung geht zu weit. Ne? Das wäre unmöglich. Das könnte Gott auch wirklich niemandem zumuten. Aber dann wäre es eine Berufung, die wäre klar. Und wenn jemand für sich an dieser Stelle weiß, ich bin das nächste halbe Jahr diejenige Person, das weiß ich. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wird diese Person natürlich nach einem halben Jahr zermartert den Ort verlassen und Gott und Glauben für immer hinter sich lassen. Das ist die eine Variante. Dann übrigens würde ich sagen, war es keine Berufung. Wenn jemand sich nämlich berufen weiß, wird er sie Dinge tun können und auch aushalten können, die er sie sonst nicht tun und nicht aushalten würde. Mit einer Berufung bin ich in der Lage, Dinge zu tragen, die ich sonst nicht ertragen würde. Wenn ich weiß, hier gehöre ich hin, kann ich Dinge tun, die ich sonst nicht kann. Ist euch schon mal aufgefallen, wie oft ihr diese Erfahrung gemacht habt, dass euch ein Mensch, der euch nahesteht oder liebt oder guter Bekannter, eine Bitte gibt für einen Auftrag, der eigentlich unangenehm ist, aber ihr es tut, weil jemand anders euch bittet. Und ihr würdet selber natürlich die Freiheit haben, es von euch aus zu tun. Aber es ist manchmal viel leichter, es Dinge zu tun, wenn jemand anders uns sagt, bitte tu das, als es freiwillig zu tun. Sauber machen, putzen, die immer wieder gleichen Abläufe. Ohne nachzudenken sind wir in der Regel bereit, Arbeitsaufträge abzuarbeiten, wenn sie uns zugesprochen werden, die wir sonst gar nicht tun würden. Verheiratete wissen, wovon ich rede, zumindest die Männer. Wenn ich weiß, ein anderer hat mich gerufen, halte ich Dinge aus, die ich sonst nicht ertragen würde. Wenn ich weiß, ich gehöre hierhin, werde ich in einer Situation auch Veränderungsprozesse mitgestalten können, die vielleicht erst später dazu führen, dass andere sich wohlfühlen und einen Ort oder eine Arbeit auch gut aushalten können. Eine Berufung fängt damit an, dass man an einer Stelle vielleicht auch in etwas Neues hineingestellt wird, das es noch nicht gibt, das nur dadurch werden kann, dass Gott Menschen berufen hat, die die Berufung angenommen haben. Für mich selber das persönliche schönste Beispiel ist meine eigene Berufung in die Bethania-Gemeinde. Ich habe ja in Hamburg als Pastor gearbeitet, in einer Brüdergemeinde, in einem Setting, das war wunderbar. Ich habe die Gemeinde geliebt, die Gemeinde hat mich geliebt, es war wirklich richtig schön. Und nach einem halben Jahr sage ich meinem Gemeindeleiter, tut mir wirklich leid, aber ich habe eine Berufung nach Berlin. Und es war für ihn genauso schwer wie für mich, weil ich nur wusste, was wir beide verlieren würden miteinander. Aber ich wusste, ich hatte eine Berufung nach Berlin mit einer halben Stelle, auch das war mir wirklich klar. Und es gab damals keine halben Stellen. Und dann gab es die halbe Stelle in der Bethania-Gemeinde. Das hat sich ja auch wunderbar damals geklärt. Innerhalb von ungefähr 24 Stunden waren im Prinzip alle Querbezüge notwendig verknüpft, die es damals gebraucht hat. Und dann weiß ich noch, wie ich im Sommer 1991 mit Jutta hierher kam, in die Sickingstraße 4, und wir als Hamburger uns auch etwas gewöhnen mussten an das Ambiente dieses Stadtteils, an das Ambiente der Sickingstraße 4, an das Ambiente der Gemeinderäume dort im zweiten Hinterhof. Etwas, was wir in Hamburg nicht kannten. Und wirklich dachten, oh, das ist beeindruckend. Es war eine Gemeinde, wo auch Freunde sagten, bist du jetzt völlig verrückt? Was machst du da? Arbeite als Jugendpastor, mach irgendwas Schönes, such dir eine mittelgroße Gemeinde, dann hast du eine gute Vorbereitung für das, was danach kommt. Das ist das, was viele Kollegen auch gemacht haben. Für mich war das an der Stelle überhaupt keine Frage, weil ich wirklich gemerkt habe, ich gehöre dahin. Und ich hatte 1991 für mich einen Blick der Veränderung für diese Gemeinde, wo ich die Hoffnung hatte, dass etwas geschieht, was noch nicht zu sehen war. Aber der Keim, der war gelegt, weil bereits andere da waren, die eine Berufung angenommen hatten für die Bethania-Gemeinde. Junge Menschen, die bereits da waren und die sagten, wir gehören hierhin. Und es war für mich eine wunderbare Erfahrung von Berufung. Und vieles von dem, was mir wirklich nicht attraktiv war zu der Zeit, war überhaupt keine Frage und kein Problem, weil ich wusste, ich gehöre hierhin. Und jeder von uns kennt mit Sicherheit Situationen, wo wir Dinge ertragen haben und auch machen konnten, die nicht wirklich in dem Sinne attraktiv waren, weil wir wussten, ich gehöre hierhin, das ist mein Platz. Das ist richtig. Das ist etwas Wunderbares an Berufung. Und ich gebe zu, ich warte immer noch sehnsüchtig darauf, dass wir Menschen haben, die zu uns kommen, die oder vielleicht schon unter uns sind und die auch sagen, ich habe eine Berufung für eine Arbeit von Martha und Maria. Ich habe eine Berufung, einen Teil dazu beizutragen, dass etwas an Veränderung möglich ist, die dazu führt, dass hier etwas Neues geschieht, das es so noch nicht gibt. Ich habe den Wunsch, dass wir Menschen eine Berufung zusprechen können, die sie vielleicht selber noch nicht gesehen haben, aber wo sie im Zuspruch merken, stimmt, ich bin bereit, es ist okay, ich kann und ich will diesen Weg gehen. Wir leben als Christen davon, dass Gott uns Dinge zuspricht. Nämlich das Wort Ekklesia heißt übersetzt auch nichts anderes als die Herausgerufenen. Die von Gott gerufen wurden und die geantwortet haben. Die von Gott einen Ruf angenommen haben, zum Beispiel sich taufen zu lassen. Ein klares Ja noch einmal zu Gott zu sagen. Die sich herausrufen lassen, zu sagen, in dieser Gemeinde sehe ich meinen Platz und meinen Ort. Und in vielen kleinen Stellen hat Gott vielleicht schon mehrfach in unserem Leben Berufungen ausgesprochen. Wir haben es vielleicht nur noch nicht mit diesen Worten verbinden können. Aber noch viel spannender wäre die Frage, ob Gott vielleicht gerade zu uns reden will und einfach unsere Offenheit braucht. Ob wir bereit sind, mit einer Haltung ihm zu begegnen, die dazu führt, dass er zu uns reden kann. Und vielleicht mit sanfter Stimme und nicht mit großem Knall uns etwas zusprichst an Aufgabe, an Auftrag für unser Leben, den wir dann auch annehmen können. Nächsten Sonntag feiern wir Erntedank. Und dazu sind wir wieder eingeladen, zu erzählen, was sich in unserem Leben getan hat seit dem letzten Jahr. An Ernte, die wir einfahren können. An Perspektive, die wir gewinnen konnten, an Misserfolg, den wir ertragen mussten. Für all das ist nächsten Sonntag Platz. Was mich freuen würde, ist, wenn wir nach dem nächsten Sonntag gemeinsam uns angucken und feststellen können, der lebendige Gott hat mit uns geredet. Der lebendige Gott hat an uns gehandelt. Und wir waren offen für seine Gegenwart und waren bereit zu reagieren auf das, was er uns sagt. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, die Berufung, die wir von Simon Petrus gelesen und gehört haben, die war so klar, so eindeutig und so beeindruckend. Und gleichzeitig wissen wir auch in der Bibel um andere Berufungen, die ganz leise geschehen, die fast im Vorübergehen geschehen und doch Menschen da sind, die sie hören und antworten. Herr, was ich uns wünsche, worum ich bitte, ist, dass du uns die Sinne öffnest für deine Gegenwart. Dass wir staunen und dankbar dafür sind, dass du, der lebendige Gott, in jeder Sekunde unseres Lebens bei uns bist, uns begleitest und gute Gedanken für unser Leben hast. Worum ich dich bitte, Herr, ist, dass wir deine Stimme hören können und auch das hören können, was du uns zuredest und zurufst. Dass wir die Stellen erkennen können, an denen du uns berufst und uns einlädst. Und Herr, vielleicht sind da Dinge, die wir schon ganz oft geahnt, ganz oft gesehen haben, aber auf die wir nie reagiert haben. Dann bitte ich dich auch darum, dass wir nicht nur Hörende sind, sondern dann auch vom Hören zum Handeln kommen. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Wir kommen jetzt zu den Nachrichten der Bethania-Gemeinde, zu dem, was so passiert. Zuallererst wenden wir uns den Geburtstagen der kommenden Woche zu. Da hat eine Person Geburtstag, Wolfgang Braun, am 26.09., ich glaube, das ist am Mittwoch. Und dann gibt es eine ganze Reihe Termine und noch einige neue Termine. Was allerdings nicht neu ist, ist, dass wir von Montags bis Freitags meine Gebetszeit haben, von 9 bis 9.15 Uhr hier in diesem Raum. Herzliche Einladung für jeden, der es möglich machen kann und das gerne machen möchte, hierher zu kommen. Dann findet morgen Nachmittag um 15 Uhr die Seniorengruppe Ü55 der Diakoniegemeinschaft Bethania statt. Dann ist morgen Abend der Männerabend um 19.30 Uhr mit dem Thema Auf Entdeckungsreise zu mir selbst. Alle Männer sind dazu eingeladen. Wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, ich würde gerne noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar, der Ursprung, warum wir das eigentlich machen, ist, dass das ja für Männer mal ein bisschen schwierig ist, so über Gefühle zu reden und irgendwie mal was zu spüren innen drin, was glaube ich für Frauen ein bisschen leichter ist. Wir haben die Musik, ich weiß nicht, wer den kennt, den Ludovico Einaudi, hat Volker ausgebuddelt und wir würden das morgen mal versuchen, das zweigeteilt zu machen, dass wir erst eine halbe Stunde vielleicht Ruhe haben mit der Musik von Ludovico Einaudi und danach mal drüber reden, was so bei jedem so hochgekommen ist, was ihm dazu eingefallen ist. Ob wir das noch mit Bild machen oder ohne Bild, müssen wir mal gucken. Vielleicht führt es auch einfach dazu, dass wir das mit Musik und Feuer machen. Das ist für Männer ja auch ganz schön, das Feuer zu gucken. Das wollen wir morgen einfach mal ausprobieren. Für alle die, die einen kleinen Eindruck bekommen wollen, auch für die Frauen, wir wollen nachdem der Gottesdienst zu Ende ist, das nochmal zeigen, weil ja vor dem Gottesdienst das vielleicht noch nicht so allen präsent gewesen ist. Also alle, die sich darauf einlassen wollen, nach dem Gottesdienst herzliche Einladung. Dauert insgesamt 7 Minuten.
Ja, dann kommen wir zum Mittwoch. Am Mittwoch gibt es keinen Bibelgesprächskreis, der fällt bis zum Ende dieses Jahres aus, weil es nämlich eine neue Gruppe gibt, die sich ab dem 3.10., das dürfte dann übernächste Woche sein. Achso, 3. ist ein Feiertag, ne? Ja klar. Also ab 10.10., also noch eine Woche später, gibt es eine neue Gruppe, die neue Gebetsformen einüben möchte. Und es ist ein geschlossener Kreis. Ist er schon geschlossen?
Es gibt noch einen freien Platz.
Einen freien Platz. Danach ist es eine, ja, eine geschlossene Gruppe. Also wer noch möchte, schnell angemeldet. Ja, dann nächsten Samstag. Genau, das war das. Am nächsten Samstag dürfen die Schulkinder hier im Gemeindehaus übernachten. Das gab es ja schon mal. Also von Samstag auf Sonntag können die Kinder hier übernachten. Ich denke, das läuft. Die sind informiert. Am Sonntag ist dann hier, wie Volker schon gesagt hat, Erntedankgottesdienst mit der Möglichkeit, sich zu beteiligen, den anderen mitzuteilen, was, ja, wofür ich dankbar geworden bin oder ja, was auch schwierig war vielleicht im letzten Jahr. Also an jeder gebe Zeugnis unter dem Stichwort. Findet der Gottesdienst statt, ja?
Dazu noch ein Hinweis, auch wieder die Einladung, wenn ihr etwas mitzubringen habt, als Gegenstand, könnt ihr das gerne tun und den hier vorne ablegen. Also es wird mit Sicherheit Kürbisse geben und Weintrauben und Brot und andere Geschichten. Das ist alles sehr schön anzusehen. Noch viel schöner sind die Dinge, die wirklich für uns als Symbole reif geworden sind. Es können also auch Säuglinge abgelegt werden, Eheringe oder Ehemänner oder was auch immer. Da seid ihr flexibel und eingeladen, eurer Kreativität, also keine Grenzen zu setzen. Und dann noch ein Ehefrauen dürfen auch abgelegt werden, ja. Nur bitte hinterher wieder mitnehmen, also nicht liegen lassen. Sonst haben wir hohe Entsorgungskosten. Ein Hinweis noch, die Kollekte, die Erntedankkollekte gibt es ja auch wieder. Und da vielleicht nochmal verbunden der Hinweis, dass wir in diesem Jahr eine relativ dramatische Haushaltssituation hatten, die sich nicht wirklich entspannt hat. Wir sind mit einem großen, großen Risiko in dieses Haushaltsjahr gegangen als Gemeinde. Wir haben in der ersten Jahresgemeindestunde zu dem Thema keinen Beschluss fassen können. Wir haben ihn dann Monate später, ohne wirklich bessere Zahlen, beschlossen, den Haushalt, aber mit dem Bewusstsein, dass er eine deutliche Unterdeckung aufweist. Wir haben als Gemeindeleitung deshalb in diesem Jahr auch den Vorschlag gemacht, dass wir nicht wie sonst einen Teil nach außen geben. Das können wir uns tatsächlich in dieser Situation nicht leisten. Und selbst wenn ihr an der Stelle relativ großzügig nochmal diese Chance nutzt, mit einer besonderen Erntedankkollekte den Gemeindehaushalt zu unterstützen, ist damit noch keine Entwarnung gegeben, es sei denn, eure Beiträge sind so hoch, dass es uns betroffen, beglückend und befürchtend macht. Manchmal gibt es ja auch da Amazing, dass man denkt, wow, das ist wunderbar, das ist ein Geschenk, mit dem wir so nicht gerechnet hätten. Die Hälfte geht an die Gemeinde, Gemeindehaushalt, die andere Hälfte geht für Martha und Maria. Und das ist einfach auch ganz wichtig, weil wir kommen dort einfach nicht weiter, wenn der Fußboden nicht fertig ist. Und der Fußboden ist und bleibt die nächste große Hürde. Mit einigen Anträgen, die wir gestellt haben, haben wir die Hoffnung, dass es auch dort weitergehen kann. Und die Gemeinde Charlottenburg wird die Hälfte ihrer Erntedankkollekte für uns spenden, für Martha und Maria, damit wir dort weiterkommen. Denen ist es so wichtig, dass sie gesagt haben, wir helfen euch. Und es wäre schön, wenn wir selber auch noch was dazu beitragen könnten. Also dieser Hinweis, 50% Bethania-Gemeinde, 50% dann Martha und Maria, Reparatur, Renovierung in den Räumen.
Am Dienstag, den 2.10., ich hoffe, dass das jetzt aber richtig ist, gibt es von 20 Uhr bis 21.30 Uhr einen Vortragsabend zum Thema Wie redest du mit mir? Also für Paare, da kann jeder kommen, ne? Kein geschlossener Kreis, gut. Am Samstag, den 6.10., schon mal als Vorschau, gibt es das Elterncafé um 15 Uhr und auch die Vorschau auf den 7.10., da gibt es nachmittags den Familientrödel gemeinsam von SOS und Bethania. Und noch eine Vorschau, vom 12. bis zum 14.10. gibt es hier ein Elternseminar zum Thema Wer ist hier der Chef? Da gibt es auch Einladungen zu, die liegen draußen aus. Da bräuchten wir auch die Anmeldung dazu, damit wir das auch entsprechend planen können. Achso, dann habe ich noch eine Vorschau, endet gar nicht heute. Am 18.10. beginnt der Fischkurs, also wesentliche Fragen des christlichen Glaubens werden da behandelt. Ich denke, da sollte man sich auch zu anmelden bei Volker und das ist immer am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. Ja, an der Gottesdienstgestaltung waren beteiligt am Klavier Carsten Henkel. Die Predigt hat Volker Tepp gehalten und ich bin Mirjam Ekelmann. Jetzt bleibt mir noch, euch einzuladen zu Kaffee und Tee. Ich denke mal, dass das draußen stattfinden kann bei dem Wetter. Okay, noch was?
Ja, wir hatten gestern ja die Freude, in der Sonne zu sitzen und am Sperrmülltag Kuchen und Kaffee und so weiter auszuschenken. Ein bisschen ist noch übrig, auch Brötchen und Belag. Und wir können das gegen Spende gerne nochmal rausstellen und verbrauchen. Das war ein gelungener Nachmittag.
Mhm. Okay. Ja, also nicht nur Kaffee und Tee, sondern gibt es auch noch was zu essen. Ja, und wer noch den Gottesdienst nachklingen lassen möchte, kann hier zurückbleiben bei Musik und Kerzenschein. Und die anderen möchte ich einfach bitten, dann nach draußen zu gehen. Ja, vor dem Segen singen wir gemeinsam. Und zwar, ich traue auf dich, o Herr.
Lass uns zum Segensgebet aufstehen. Herr, wir vertrauen uns dir an, wie wir es gesungen haben. Wir rechnen mit deiner Gegenwart. Und du hast sie versprochen und zugesagt. Du bist da. Du warst da. Du bist da und du wirst auch dort sein, wo wir sind. Morgen, in der nächsten Woche. Wann auch immer. Öffne uns, dass wir dich und deinen Segen erleben können. Öffne uns, dass wir deine Stimme hören. Uns darüber freuen, dass du gegenwärtig bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir hören noch ein Musikstück und dann die Einladung draußen.